Eine einflussreiche christliche US-Medienpersönlichkeit im 20. Jahrhundert, der auch römisch-katholischer Bischof in den USA war, sagte: Die moderne Menschheit macht so viel Lärm, weil sie die Stimme des Gewissens übertönen möchte. Sie hören Radio Gloria, Gott ist die Liebe. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Und ich freue mich, dass Sie die folgenden Gedanken zum Thema »Die Frau, die ich liebe«, die Fulton John Sheen in seiner Autobiografie mit dem Titel »Unerschütterlich im Glauben« niedergeschrieben hat, mithören. Die Aufzeichnungen wollen Mut und Vertrauen zusprechen. Wer war Fulton John Sheen? Er ist am 8. Mai 1895 geboren und am 9. Dezember 1979 in New York nach Hause gerufen worden. Erzbischof Fulton John Sheen war zu Lebzeiten das bekannteste Gesicht des US-amerikanischen Katholizismus und machte die einstmals viel geschmähten Katholiken gesellschaftsfähig. Von Papst Pius XII. Wurde er als Prophet seiner Zeit bezeichnet. Fulton John Sheen entdeckte die Medien für die Glaubensverkündigung. Mit seinen Sendungen im Radio, später im Fernsehen, erreichte er wöchentlich 30 Millionen Zuschauer. Mit seiner mutmachenden Botschaft von Glaube, Hoffnung und Liebe gelang es ihm, nicht nur die einfachen, sondern auch die gebildeten Menschen anzusprechen. Seine Sendung »Das Leben ist lebenswert« lief 3 Jahre und erreichte die höchsten Zuschauerzahlen im US-Fernsehen der Nachkriegszeit. 2-mal wurde der ebenso gewinnende wie eindringliche Prediger mit dem Emmy Award ausgezeichnet. Das Time Magazine nannte ihn den ersten Teleevangelisten. Keineswegs nur Katholiken, auch Protestanten und Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften planten ihren Dienstagabend um die Sendung herum. Und was bekamen sie dann zu sehen? Fulton John Sheen im Bischofsgewand, eine Marienstatue, die unter dem Namen »Unsere liebe Frau vom Fernsehen« bekannt wurde. Wir wünschen Ihnen mit den Gedanken von Fulton John Sheen zum Thema »Die Frau, die ich liebe« ein hörendes Herz mit geistlichem Gewinn. Die Frau, die ich liebe. Eine der großen Mängel in den Weltreligionen ist die Abwesenheit des Weiblichen. Diese Abwesenheit ist bei einem Blick auf die christlichen Sekten noch auffallender, bei denen der Mutter Christi sehr wenig Aufmerksamkeit gezollt wird. Es wäre eigenartig, wenn man einen Freund zu Hause besuchen und er nie seine Mutter erwähnen würde. Warum hört man von Kanzeln, von denen der Name Christi ständig ertönt, so wenig über seine Mutter, die in der Ewigkeit, in der es keine Zeit mehr gibt, zu einer solchen Würde erwählt wurde? Es gibt zahlreiche Lieder, in denen der Lobpreis ihrem Sohn gesungen wird, aber nicht ein einziger Vers, der ihr gewidmet ist, die Zeitlosigkeit in die Zeit einbrachte. Es trifft zu, dass es im Laufe der Geschichte Übertreibungen in der Marienverehrung gab, aber nicht die Kirche war es, die ihr die Bedeutung verlieh, sondern es war Christus selbst. Die Kirche betete Maria nie an, denn angebetet werden darf nur Gott, sie war jedoch von allen Geschöpfen Gott am nächsten, Ohne sie als Schlüssel ist es schwierig, die Reichtümer in der Schatzkammer des Glaubens zu finden. Gott, der die Sonne schuf, schuf auch den Mond. Der Mond schmälert nicht den Glanz der Sonne. Der Mond wäre nur eine ausgebrannte Schlacke, die in der Unendlichkeit des Weltraums schwebt, wenn es die Sonne nicht gäbe. Sein ganzes Licht ist ein Widerschein dieser glühenden Sonne. In gleicher Weise spiegelt uns Maria ihren göttlichen Sohn, ohne den sie nichts ist. In dunklen Nächten sind wir dankbar für den Mond. Wenn wir seinen Schein sehen, wissen wir, dass es eine Sonne geben muss. So schauen wir in dieser dunklen Nacht der Welt, in welcher die Menschen dem, der das Licht der Welt ist, ihren Rücken zugekehrt haben, auf Maria, damit sie unsere Schritte lenke, während wir den Sonnenaufgang erwarten. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Dieser Satz der Genesis gilt für einen Priester ebenso wie für die Laien. Im Leben eines jeden Priesters muss es eine Frau geben. Diese Frau trat bei meiner Geburt in mein Leben. Als ich als Säugling getauft wurde, legte meine Mutter mich auf den Altar der Gottesmutter in der St. Marienkirche in El Paso und weihte mich ihr. Somit war ich mit dieser Weihe nicht bewusst. Doch das Zeichen war immer da. Wie ein Stück Eisen vom Magneten angezogen wird, so fühlte ich mich zu ihr hingezogen, bevor ich sie kannte. Aber nie zu ihr allein, ohne Christus. Als ich im Alter von 12 Jahren meine erste heilige Kommunion empfing, weihte ich mich Maria bewusst, obwohl ich mich nicht an die genauen Worte meines Gebetes erinnern kann. Ähnelten sie sicher dem Motto, das ich dann für mein bischöfliches Wappen gewählt habe. Gewähre, dass ich durch Maria zu dir komme. Das Gebetbuch zu meiner Erstkommunion mit einem Perlmutterumschlag enthielt die lauretanische Litanei, die ich als Junge begann, jeden Abend zu beten, was ich bis heute beibehalten habe. Die Berufung zum Priestertum war in meinen Gedanken immer vorhanden. Ich bat um ihre Fürsprache, um dieses Amtes würdig zu sein und vor großen Abstürzen bewahrt zu bleiben. Schon in der ersten Klasse schlug uns eine Ordensschwester vor, dass wir oben auf jede Seite die Initialen J.M.J. setzen sollten, um unsere Hingabe an Jesus, Maria und Josef auszudrücken. Im Laufe meines Lebens habe ich 10.000 Seiten beschrieben. Ich glaube nicht, dass ich je zum Füllfederhalter oder zum Stift gegriffen und mit dem Schreiben begonnen habe, bevor ich als erstes die Siegel der Widmung auf meine Arbeit gesetzt hätte. Diese Praxis setzte sich ganz automatisch fort. Als ich meine Sendungen im Fernsehen aufnahm und eine Wandtafel benutzte. Ich machte das nicht, um darauf aufmerksam zu machen. Es war bereits eine lebenslange Gewohnheit. In tausenden Briefen wurde ich um eine Erklärung der Bedeutung gebeten. Bei meiner Priesterweihe beschloss ich, das heilige Opfer der Eucharistie jeden Samstag der Gottesmutter aufzuopfern, um meine schwache Liebe zu ihr zu erneuern und um ihre Fürsprache zu bitten. All dies verschafft mir die Gewissheit, dass, wenn ich vor den Richterstuhl Christi treten werde, er zu mir in seiner Barmherzigkeit sagen wird, ich habe meine Mutter von dir sprechen gehört. Während meines Lebens habe ich ungefähr 30 Pilgerfahrten zum Heiligtum unserer lieben Frau von Lourdes gemacht, ungefähr 10 zu ihrem Heiligtum in Fatima. Eine der ersten Pilgerreise nach Lourdes unternahm ich, als ich an der Katholischen Universität Löwen studiert hatte. Mein Geld reichte gerade aus, um nach Lourdes zu kommen, nicht jedoch für meinen Unterhalt nach meiner Ankunft. Ich fragte meinen Bruder Tom, ob er Geld hätte, aber auch er war ein typischer Student, kein Geld. Ich sagte zu ihm, nun, Wenn mein Glaube stark genug ist, um nach Lourdes zu fahren und dort den 5. Jahrestag meiner Priesterweihe zu feiern, dann liegt es an der Gottesmutter, das für mich zu regeln. Als ich in Lourdes ankam, war ich pleite. Ich ging in eines der guten Hotels, wobei man überhaupt kein Hotel in Lourdes zur Luxusklasse rechnen könnte. Ich entschied mich dafür, denn wenn die Gottesmutter meine Hotelrechnung bezahlen würde, könnte sie genauso gut eine höhere Rechnung begleichen wie eine niedrige. Ich begann eine Novene, ein Gebet über 9 Tage, allerdings geschah bis zum Morgen des 9. Tages nichts, bis zum Nachmittags nicht und auch bis Abend des 9. Tages geschah nichts. Jetzt wurde es ernst. Ich hatte Vorstellungen von Gendarmen und vom Abarbeiten meiner Schuld als Tellerwäscher. Ich beschloss, der Gottesmutter noch eine Möglichkeit zu geben. Und ungefähr um 10 Uhr in der Nacht ging ich zur Grotte. Ein beleibter amerikanischer Mann tippte mir auf die Schulter. «Sind Sie ein amerikanischer Priester?» «Ja.» «Sprechen Sie Französisch?» «Ja.» «Können Sie morgen mit meiner Frau und meiner Tochter nach Paris kommen und für uns übersetzen?» Er begleitete mich zurück ins Hotel. Dann stellte er mir die vielleicht interessanteste Frage, die ich je in meinem Leben gehört habe. «Haben Sie Ihre Hotelrechnung schon bezahlt?» Und ich habe ihn die Rechnung bezahlen lassen. Am nächsten Tag fuhren wir nach Paris und 20 Jahre lang oder mehr durfte ich, wenn ich später an den Wochenenden nach New York kam, um die Konvertiten zu unterrichten, die Gastfreundschaft von Mr. und Mrs. Thomas Farrell genießen, die als Vertreter der Gottesmutter mich vor meinen Gläubigern retteten. Nach Beendigung meiner Studienjahre unternahm ich eine weitere Pilgerreise nach Lourdes. Mich quälte die Unsicherheit, dass es mir womöglich nicht erlaubt sein würde, zu dem Marienheiligtum zurückzukehren, da ich nicht wusste, welche Aufgabe der Bischof mir übertragen würde. Ich bat die Gottesmutter, mir irgendein Zeichen zu geben, dass sie trotz aller Widrigkeiten, die dagegen sprachen, nach Lourdes zurückkehren zu können, dies in die Wege leiten würde, was unmöglich erschien. Das Zeichen, um das ich sie bat, war folgendes, dass mir, nachdem ich das heilige Messopfer in der Grotte gefeiert hatte und bevor ich das äußere Tor des Heiligtums erreichen würde, ein etwa 12-jähriges, weiß gekleidetes Mädchen eine weiße Rose überreichen sollte. Als ich noch ungefähr 6 Meter vom Tor entfernt war, sah ich niemanden. Ich erinnere mich, dass ich sagte, du solltest dich beeilen, viel Zeit bleibt nicht mehr. Als ich am Tor ankam, gab mir ein kleines, 12-jähriges, weiß gekleidetes Mädchen eine weiße Rose. Als ich dann einer Gemeinde in Perry zugewiesen wurde, sagte dem Priester der Gemeinde, dass ich im kommenden Jahr nach Europa reisen wollte, um Lourdes zu besuchen. Er erwiderte, ich bin jetzt seit 15 Jahren Priester und war noch nicht einmal in Europa. Und Sie als Kaplan erwarten, nach dem Ende Ihres ersten Jahres dorthin zu fahren? Ja. Ich weiß zwar noch nicht, wie es dazu kommen wird, doch es wird geschehen. Nach einem Jahr in der Pfarrgemeinde sagte der Bischof zu mir, dass ich als Professor an die Katholische Universität von Amerika in Washington berufen worden sei und dass ich nach Europa fahren könne, um sofort mit der Vorbereitung für mein Seminar zu beginnen. So konnte ich in jenem Sommer das Heiligtum unserer lieben Frau erneut besuchen.
Thank you.
Gedanken zum Thema »Die Frau, die ich liebe«, niedergeschrieben in der Autobiografie mit dem Titel »Unerschütterlich im Glauben« von Fulton John Sheen. Wenn jemand die Meinung vertritt, dass Gebete nie erhört werden, dann soll er zum Herrn beten und ihn bitten, ihm ein Leiden zu schicken für die Rettung einer Seele. Bei der damaligen Pilgerreise nach Lourdes hatte ich für die Rückfahrt nach Paris einen Platz im Nachtzug reserviert. Der Zug sollte um 9 Uhr abends abfahren. Da es Liebenden schwerfällt, sich zu verabschieden, wollte ich meinen Besuch bis zur letzten Minute verlängern. Ungefähr um 8 Uhr abends eilte ich zur Grotte und bat die Gottesmutter, mir eine Prüfung, ein Leiden zu schicken oder einen Splitter vom Kreuz, um meine Seele zu unterstützen. Ich ging schnell zum Hotel zurück, rannte 3 Treppen hoch, 2 Stufen auf einmal, um zu meinem Zimmer zu kommen. Ich bemerkte, dass jemand hinter mir die Treppe hochrannte. Ich achtete kaum darauf, bis ich dann im 3. Stock den Flur erreichte, der zu meinem Zimmer führte. Ich drehte mich um und sah eine junge, etwa 21 Jahre alte holländische Frau. »Sind Sie mir gefolgt?« »Ja«, antwortete sie, »aber ich weiß nicht, warum. Ich habe Sie heute Nachmittag in der Prozession gesehen und den Entschluss gefasst, dass ich mit Ihnen reden muss.« Auf meine Frage, ob sie eine Pilgerfahrt nach Lourdes gemacht habe, antwortete sie, »Nein, ich bin Atheistin.« »Sie sind keine Atheistin«, behauptete ich, »sonst wären Sie nicht hier. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie Ihren Glauben verloren haben.« Dann erklärte ich ihr, »Ich glaube, Sie sind eine Erhörung meines Gebets. Ich habe um eine Prüfung, um ein Leiden für eine Seele gebeten und diese Seele sind Sie.« Ich verpasste meinen Zug absichtlich und blieb noch 3 Tage lang in Lourdes, bis sie gebeichtet hatte und mit der Kirche wieder versöhnt war. Dann begannen meine Schwierigkeiten. Ich brauchte 3 weitere Tage, um nach Paris zurückzukommen. Ich beherrschte zwar die Sprache, doch die Kontrolleure erklärten mir, dass meine Fahrkarten unzureichend waren. Sie warfen mich an einer unwirtlichen Haltestelle aus dem Zug. Dort war es wahr unmöglich, ein Restaurant oder einen Gasthof zu finden. Nach 72 Stunden und zahlreichen Unannehmlichkeiten, Schlaflosigkeit, unzureichendem Essen und unzulänglicher Nachtruhe kam ich schließlich in Paris an. Jede Seele hat einen Preis. Bei einigen ist der Preis niedrig, bei anderen ist er teuer. So wie es möglich ist, Blut von einem Mitglied der Gesellschaft auf ein anderes zu übertragen, um seiner Blutarmut abzuhelfen oder Haut von einem Teil des Körpers auf einen anderen zu transplantieren, um die ursprüngliche Schönheit wiederherzustellen, so ist es auch jedem Glied des mystischen Leibes Christi möglich, seinen Splitter des Kreuzes auf sich zu nehmen, um ihn einer Seele in Not zugutekommen zu lassen. Geistige Hilfe für bedürftige Seelen hat nicht mit der materiellen Hilfe Schritt gehalten, die wir für bedürftige Menschen aufbringen. Es gibt genügend Sammelaktionen, die Menschen in körperlicher Not helfen, hingegen kaum ein Bewusstsein der Abhilfe für die geistig Hungernden. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit ihm. Wenn es Hornhautbanken für die Blinden und Blutbanken für die Blutarmen gibt, warum sollte es keine Gebetsbänke für die Abgestürzten und Bänke der Selbstzucht für Sünder geben? Manch geistig verletzter Reisender hat keinen guten Samariter, der ihm das Öl der Fürbitte und den Wein der Sühne in seine erschöpfte Seele gießt. Meine Verehrung der Gottesmutter führte mich zur Entdeckung einer neuen Dimension der Heiligkeit des Leidens. Ich glaube nicht, dass ich je in meinem Leben zum Herrn gesagt hätte, »Was habe ich getan, um all diese Prüfungen zu verdienen?« In meinem Herzen wusste ich genau, dass ich nicht so viele Schläge erhalten habe, wie ich verdient hätte. Außerdem, wenn Christus, der Herr, seine Mutter, die frei von Sünde war, aufgerufen hatte, an seinem Kreuz teilzuhaben, dann musste Christ das Wort verdienen aus seinem Wortschatz streichen. Als sie ihr göttliches Kind zu Simeon brachte, sagte dieser zu ihr, dass er ein Zeichen des Widerspruchs sei und dass ihre Seele ein Schwert durchdringen wird. Seine Mutter war die erste, die es zu spüren bekam. Nicht als widrigwilliges Opfer, sondern ganz im Gegenteil als jemand, die sich in einem Akt der Ergebenheit mit ihm so innig verband, wie dies für ein Geschöpf im Erlösungsgeschehen nur möglich ist. Wenn ich die einzige Person wäre, die in einer Welt von Blinden sehen könnte, würde ich da nicht versuchen, für sie ein Blindenstock zu sein. Wenn ich als einziger auf dem Schlachtfeld nicht verletzt wäre, würde ich da nicht versuchen, die offenen Wunden zu verbinden? Soll die Tugendhafte angesichts der Sünde von der Zusammenarbeit mit ihm entbunden sein, die schon im Voraus den Preis dafür bezahlt hat, unbefleckt empfangen zu werden? Als ich mich einer Operation am offenen Herzen unterziehen musste, wurde es mir erst allmählich während der ersten 4 Monate im Krankenhaus bewusst, dass die Gottesmutter nicht nur süße, sondern auch bittere Medizin schenkt. Es war zu auffallend, um übersehen zu werden, dass ich ausgerechnet an 3 Marienfeiertage dem Tod ganz nahe war und ein großes Leiden ertragen musste. Das erste Mal geschah es am Fest unserer lieben Frau vom Berge Karmel am 16. Juli, als die Ärzte Tag und Nacht bei mir blieben und versuchten, den kleinen flackernden Lebensfunken nicht ausgehen zu lassen. Dann folgte eine weitere Operation, das Einsetzen eines Herzschrittmachers am Fest Maria Himmelfahrt am 15. August. Zu dieser Zeit begann ich eine Art heiliger Furcht davor zu empfinden, was wohl am 8. September geschehen würde, wenn die Kirche ihren Geburtstag feiert. Tatsächlich trat dann eine Niereninfektion auf, die mir über mehrere Wochen hinweg neue Schmerzen bescherte. Ich dachte über dieses Zusammenfallen der kirchlichen Marienfeiertage mit meiner auferlegten Solidarität mit dem Kreuz nach und betrachtete dies als Zeichen, dass Maria eine besondere Vorliebe für mich hatte. Wenn der Herr sie, die keinen Schmerz verdiente, dazu berief, am Fuß des Kreuzes zu stehen, warum sollte er mich nicht dazu berufen? Wenn ich meine Liebe zu ihr als Mutter der Priester zum Ausdruck gebracht hatte, warum sollte sie in ihrer mütterlichen Liebe nicht mich, ihrem Sohn, ähnlicher machen, indem sie mich zwang, zum Opfer zu werden? Wenn sie diese Konformität mit ihm auf Golgotha nicht verschmähte, warum sollte sie, die ich als himmlische Mutter ansehe, weniger darum besorgt sein, das Bild ihres Sohnes meiner Seele noch unauslöschlicher einzuprägen? Wenn meine irdische Mutter mich nach der Geburt auf den Altar der Gottesmutter legte, warum sollte meine himmlische Mutter mich nicht auf sein Kreuz legen, da ich mich nun dem Ende meines Lebens nähere? Als ich im 2. Jahr die Highschool besuchte, forderten uns die Brüder Mariens, die unsere Lehrer waren, auf, jeden Tag 3 gegrüßet seist du Maria zum heiligen Josef, um die Gnade eines guten Todes zu beten. Dies habe ich täglich praktiziert, doch in den letzten 20 Jahren habe ich ein Gebet zur Gottesmutter angefügt, dass ich an einem Samstag sterben möge, dem Wochentag, der ihr geweiht ist, oder an einem ihrer Festtage. Bei einer vor kurzem stattgefundenen Unterhaltung mit Malcolm Muggeridge, dem berühmten englischen Journalisten und ehemaligen Herausgeber des Punch, wies er darauf hin, dass es falsch sei, darum zu beten, an einem bestimmten Tag zu sterben. Er sagte, ich sehne mich so sehr nach dem Tod, dass ich ihn jederzeit willkommen heiße. Ob wir lange Zeit oder nur kurze Zeit auf dieser Erde leben, hierbei handelt es sich doch nur um Nuancen. Ich weiß nicht, ob die Gottesmutter meinen Wunsch erfüllt, aber es ist tatsächlich nicht wichtig. Ich vertraue auf die Fürsprache, den Weg zu Christus, meinem Retter, so gerade wie möglich vorzusehen, denn sie kennt den Weg. Die Verehrung der Mutter Christi war in meinem Leben als Priester der beste Schutz für den Zölibat. Der Zölibat ist ringsum von Hausieren einer erotischen Zivilisation umgeben, in welcher sogar Autos mit Sexappeal beworben werden. Derjenige, der zölibatär lebt, muss sich zwangsläufig in einer solchen Atmosphäre einsam fühlen, doch den sinnlich veranlagten Menschen quält eine andere Art von Einsamkeit. Der Erstere gerät in Versuchung, weil er der natürlichen Ordnung gemäß ohne Partner lebt. Der Letztere ist einsam, selbst wenn er einen Partner hat. Denn wie der heilige Augustinus schrieb, geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Die Einsamkeit desjenigen, der das Unendliche sucht, unterscheidet sich von der Einsamkeit dessen, der das Unendliche im Endlichen sucht. Die Rolle, die die Mutter Christi in diesem Drama der Unvollkommenheit des Menschen spielt, besteht darin, dass sie das Ideal einer Frau ist, so wie sie vom ewigen Geist bereits geliebt war, bevor sie noch in der Zeit geboren wurde. So ist dem Zölibatär aufgetragen, ein Ideal zu lieben, bevor diese Liebe wahr wird. Wie oft begegnen die jungen Männer Hunderten von Frauen, bevor sich eines Tages die Gewissheit einstellt, das ist die eine, nach der ich gesucht habe, oder sie entspricht meinem Ideal. Jeder Mensch trägt in seinem Herzen einen Entwurf der Person, die er liebt. Was nach Liebe auf den ersten Blick aussieht, ist häufig die Erfüllung einer Sehnsucht und die Verwirklichung eines Traumes. Das Leben wird in dem Moment als erfüllend empfunden, in dem der Traum konkret wird und die Person als die Personifizierung des geliebten Menschen erscheint. Für den Menschen gilt das vielleicht nicht immer, doch mit Sicherheit gilt es für Gott, dass er zuerst ein Ideal liebt, bevor es wahr wird. Ein Akt der Liebe ist nicht nur eine Bestätigung, sondern auch eine Vereinigung, auch eine Verneinung. Wenn ein Ehemann seine Liebe gegenüber seiner Frau beteuert, verneint er seine Liebe zu anderen Frauen. Der Respekt vor der Weiblichkeit nimmt mit der Liebe zum Ideal zu. Weil außerdem eine Weihe an diese wunderschöne Dame stattgefunden hat, beschützt sie diejenigen, die sie lieben, sogar wenn sie fallen. Obwohl sie ohne Sünde war, weiß sie, was Sünde ist: Trennung von Gott. Sie hatte ihren göttlichen Sohn 3 Tage lang gesucht und wusste daher stellvertretend um die Entfremdung und Trennung, die das Herz eines Sünders quälen. Außerdem wählte sie Maria Magdalena als ihre Begleiterin am Kreuz, was zu ihrem Titel als Mutter der Sünder beitrug. Vor allem aber vertraute ihr Christus, der Sohn Gottes, vom Kreuz herab all seine Jünger und Gläubigen in der Welt an, als er zu Johannes sagte: Siehe, deine Mutter. Obwohl Maria die ideale Frau in jedem wahrhaft christlichen Leben ist, kann ich nicht zum Ausdruck bringen, wie real sie in meinem Leben ist. So wie eine Schwangere häufig die Stöße des Kindes spürt, so hat Maria meine Rebellion gespürt und dennoch nicht aufgehört, Christus in meiner Seele zu formen, wie sie ihn in ihrem Schoß getragen hat. Trotz der unersättlichen Bestie, die im Leib eines jeden Priesters wütet, hielt sie die Leine fest, um seine Tollheit zu zügeln. Selbst die Bestie hat ein Herz und durch geheimnisvolle, unfassbare, liebevolle Berührungen bewahrte sie diesen inneren Bereich für Gott. Sie verwandelte Eros in Agape, das Wasser meines Lebens in Wein, und verhalf mir zu den Tränen, um sein Blut von den offenen Wunden am Kreuz abzuwischen. Mit dem geistigen Auge habe ich auf ihre Schönheit geblickt, eine Schönheit, neben der jede andere Schönheit verblasst. Mein Herz jubelte tausendmal unter der Liebkosung ihrer zarten Hand, und ich wusste genau, dass sie mit dem Wenigen zufrieden war, das ich zu geben vermochte, denn unter dem Kreuz nahm sie den Sohn des Zebedäus als Sohn an, anstelle des Sohnes Gottes. Nach vielen Jahren des Werbens durchdringt eine tiefe Überzeugung meine Seele. Sie liebt mich wirklich. Und wenn sie mich lieben kann, dann ist Christus bei mir. In vielen Predigten und häufig auch in Vorträgen habe ich im Laufe der Jahre immer wieder ein Gedicht über diese ideale Frau zitiert, die für mich so real geworden ist. Das Gedicht enthält die Gedanken eines Kindes über sie. Da wir nur dann ins Himmelreich gelangen können, wenn wir unser Alter umkehren und wie ein Kind werden, beschließe ich dieses Kapitel über die Frau, die ich liebe, mit den Worten eines Kindes. Schöne Frau im blauen Gewand, lehre mich zu beten. Gott war dein kleiner Junge, sag mir, was ich sagen soll. Hast du ihn manchmal zärtlich auf deine Knien gehoben? Hast du für ihn gesungen, wie Mutter mir vorsingt? Hast du abends seine Hand gehalten? Hast du ihm Geschichten von der Welt erzählt? Oh, und hat er geweint? Glaubst du, er hört wirklich zu, wenn ich ihm Dinge erzähle? Kleinigkeiten, die passiert sind, und machen Engelsflügel ein Geräusch? Kann er mich hören, wenn ich leise spreche? Versteht er mich jetzt? Sag es mir, denn du weißt es. Schöne Frau im blauen Gewand, lehre mich beten. Gott war dein kleiner Junge und du kennst den Weg. Gedanken zum zölibatären Leben, niedergeschrieben in der Autobiografie mit dem Titel Unerschütterlich im Glauben von Fulton John Sheen. Fulton John Sheen war als Bischof mehr als nur ein tennisbegeisterter TV-Star. Er galt auch als Seelsorger mit einem Gespür für die Armen vor der eigenen Tür wie in der Welt. In den 50er Jahren, von einigen noch als Kommunistenfresser gefeiert, machte er sich Feinde in der eigenen Kirche wie auch in der Regierung. Und dies vor allem, als er Präsident Lyndon B. Johnson zum sofortigen Rückzug aus dem Vietnamkrieg aufforderte. Sein Metropolitaner Erzbischof Kardinal Francis Spellman von New York, der die Waffen für den Krieg gesegnet hatte, war von dieser Aufforderung nicht begeistert. 1969, mit 74 Jahren, verzichtete Fulton Sheen auf sein Leitungsamt als Bischof. In der Öffentlichkeit blieb der zum Titularerzbischof Ernannte bis zu seinem Tod im Dezember 1979. So verabschiede ich mich bei Ihnen mit einem Zitat von Fulton John Sheen. Gegen ein schlechtes Gewissen helfen keine Pillen. Pürzi Gott, Iri Andrea Marti.